Die Not in dieser Welt, wir haben es auch in diesem Lied sehr schön gehört und emotional auch bewegend, beschäftigt uns schon ab und zu. Vor allem dann, wenn es wieder so richtig heftig ist. So wie im Februar dieses Jahres, als das Erdbeben Christchurch erschütterte, man dachte eigentlich nicht, dass es dort so ein starkes Erdbeben geben kann. Und keinen Monat später folgte das nächste, noch wesentlich stärkere Erdbeben in Japan. Und für die erdbebengewohnten Japaner, die ja täglich mit Erderschütterungen zu leben haben, war auch dieses Ausmaß des Bebens ungewöhnlich groß. Hat alles übertroffen, was sie erwarten. Es war stärker als das verheerende Erdbeben 1995 in Kobe, das mit seinen 7,2 Magnituden auf der Richterskala schon riesige Schäden anrichtete. Und dieses war ja 9 Magnituden auf dieser Richterskala. Und noch schlimmer, das wissen wir ja alle, war der Tsunami, der durch das Beben in Gang gesetzt wurde, überrollte diese Pazifikküste Japans in einer unglaublichen Wucht. 470 Quadratkilometer wurden einfach rasiert. Unglaublich vorstellbare Fläche. Täglich werden wir mit diesen Bildern konfrontiert, die uns jedoch die Tragik für die Menschen, die dort leben, nur schattenhaft zeigen kann. Was wir ja nicht sehen, ist, dass es dort 5 Grad minus ist zum Beispiel und die Menschen obdachlos. Dass nichts mehr da ist, das Haus weg, Kinder weg, Mütter, die sich Gedanken machen, weil sie ihre Kinder nicht mehr halten konnten und die Kinder weg sind und sie überlebten. Unglaubliche Tragik, die sich hier vor unseren Augen abspielt. Und nun, als ob das nicht genug wäre, schaut nun die ganze Welt gebannt auf dieses Atomkraftwerk Fukushima. Und gebannt schauen wir auf dieses Atomkraftwerk, weil das ja vielleicht auch uns betreffen könnte. Dann nimmt man ja noch mehr Anteil. Und was eine Kernschmelze, wo man immer noch nicht weiß, ob die wirklich verhindert werden kann, stattfindet, können wir uns gar nicht ausmalen, was das noch für Folgen haben wird. Die Welt ist in Bewegung. Sie brodelt, es brodelt an allen Ecken, bildlich gesehen. Die Welt brodelt eigentlich. Die ist viel flüssiger, als man denkt. Der Kern ist heiß und flüssig, ist viel immer in Bewegung. Und ab und zu merken wir das. Vulkanausbrüche, Erdbeben, Tsunamis, alles scheint aus den Fugen zu geraten. Wir haben ja schon bereits diesen Vulkanausbruch vergessen oder so weit weggeschoben, wo unser ganzer Flugverkehr lahmgelegt wurde. Wir erleben Dinge heute, die wir uns gar nicht vorstellen konnten. Selbst die Wissenschaftler sind erstaunt und sagen, ja, das hatten wir ja nicht erwartet. Wir waren uns doch so sicher, dass wir alles im Griff hätten. Auch unsere Atomkraftwerke schienen bis anhin absolut sicher. Der Nationalrat und Bauunternehmer Thies Jeni meinte sogar, er sei bis anhin der Meinung gewesen, man könnte ein Atomkraftwerk 20 Meter in die Luft werfen und das würde dann wieder unbeschadet am Boden landen. So hat er das am Fernsehen erzählt. Und jetzt hat er doch realisiert, dass die Gefahr von diesen Atomkraftwerken eventuell doch höher ist. Und wir sind ja der Meinung, dass wir jetzt auch, was Erdbeben betrifft, sehr sicher sind. Wir denken, ja gut, Japan schüttelt es immer ab und zu. Jetzt wird ja das alles aufgearbeitet. Das stellt man natürlich fest, die einen wissen, dass das in Basel natürlich eines der in Europa stärksten Erdbeben war, vor wie vielen Jahren, aber vor 400 Jahren, das hat mich auch überrascht, gab es einen riesen Tsunami im Vierwaldstättersee, wo ganz Luzern einfach quasi überschwemmt wurde. Viele Tote. Auch eine Erderschütterung, die das ausgelöst hat. So fest ist auch der Schweizer Boden nicht. Und das ist ja nicht alles. Die Welt, die sich bewegt, die Turbulenzen, das Turbulenzen bringt. Da ist Libyen, Afghanistan, Ägypten, Jemen, die Elfenbeinküste und ich könnte noch weiter und weiter aufzählen mit ihren Unruhen und Kriegen. Kaum hat sich die Wirtschaft ein bisschen erholt, kommt der nächste große Schlag, das alles wieder in Frage stellt. Alle fragen sich ja wieder, manchmal ist das fast ein bisschen grotesk, wenn so viele Menschen in den Tod gehen, ist eine der ersten Fragen, die auch an den Medien behandelt wird, was bedeutet das für unsere Wirtschaft? Wie viel Geld verlieren wir jetzt hier wieder für das? Wie viele Aufträge gehen verloren oder ist es vielleicht sogar ein Gewinn für uns, weil wir liefern können? Und so weiter. Das sind Fragen, die dann sofort kommen. Aber kaum hat sich die Wirtschaft erholt, wird sie wieder zurückgeworfen. Dollar und Euro brechen in einem Maß ein, wie man es vor wenigen Jahren nicht für möglich gehalten hätte. Oder hätten Sie mir noch vor 2 Jahren gesagt, dass der Dollar einmal für 90 Rappen zu haben ist? Weiß nicht. Oder der Euro. Das alles kann sehr viel Angst auslösen. Wie lange wird es uns noch so gut gehen? Werden wir unseren Lebensstandard halten können? Wann wird die Erde bei uns wohl wanken? Und so weiter. Und heute möchte ich in Anbetracht einer aus den Fugen geratenen Welt einige Gedanken weitergeben. Und die Bibel ist ja so aktuell, dass das, was sich in der Welt abspielt, ja alles bekannt ist. Und Jesus hat zu dieser Entwicklung gesagt, es muss so kommen. Es muss so kommen. Also wir beschäftigen uns heute mit dem Abschnitt, bei dem Jesus sich über genau solche schwierige Zeiten äußert und wir lesen das miteinander. Jesus verließ den Tempel und war im Begriff wegzugehen. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Das alles beeindruckt euch nicht wahr, sagt Jesus. Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles, alles zerstört werden. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen? Und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwidert Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten, sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen. Aber das ist noch nicht das Ende. Oder das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben. Und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Ich werde heute auf diesen Aspekt der Irrlehre nicht besonders eingehen, obwohl er auch wichtig ist. Aber ich werde eher den zweiten Teil aufgreifen. Also Jesus verlässt den Tempel wenige Tage vor seiner Hinrichtung. Die Jünger waren von diesem Tempel dermaßen beeindruckt, der schon damals als Wunderwerk der Baukunst galt in der Antike, obwohl er damals noch gar nicht ganz fertig war. Und bewundernd sagten sie zu Jesus, so berichtet Markus, Meister, sieh doch, was für mächtige Steine, was für prachtvolle Bauten. Also die standen an und sagten, boah, Jesus, hast du das realisiert? Hast du das gesehen? was dir erreicht haben, diese Herrlichkeit des Tempels. Das ist unfassbar. Und der Tempel muss tatsächlich ein unglaublich beeindruckender Bau gewesen sein. Die Säulen in der Säulenhalle waren aus blendend weißem Marmor. Und der Josephus berichtet sogar, dass dieser Marmor, dass das ganze Stücke waren, also die Säule quasi aus einem riesigen Stück Marmor geschlagen. Josephus, ein Geschichtsschreiber, der kommt bei der Beschreibung des Tempels einfach nur in Schwärmen. Und die Böden schimmerten in bunten Farben, da sie mit wertvollen Steinen verschiedener Art bestückt waren. Aber nicht nur das Innere des Tempels war beeindruckend, auch das Äußere, wenn man den Tempel angeschaut hat, war er versetzt, voll versetzt mit Goldplatten. Wenn die Sonne aufging am Morgen, dann blendete das dermaßen, dass wenn man den Tempel von außen ansehen wollte, man wegblicken musste, weil der so einen Glanz verbreitete. Und dort, wo kein Gold war, war alles schneeweiß. Es hat ausgesehen wie Schnee, weil es dermaßen blendend weiß war. Es ist ein Gebäude, das in der Antike bewundert wurde, und als die Römer Jerusalem belagerten, da komme ich dann noch dazu, aber das will ich hier mal abschließend dann sagen, haben sie gezögert, diesen Tempel zu zerstören, weil sie einen Respekt hatten vor diesem unglaublich schönen Gebäude. Und wer wissen will, warum es denn doch zerstört worden ist, der muss dann halt Josephus lesen. Also es ist nicht erstaunlich, dass die Jünger Jesus auf dieses beeindruckende Bauwerk aufmerksam gemacht haben und angesprochen. Jesus, sieh mal, wie wunderbar das ist. Doch Jesus reagiert, sagen wir mal, sehr zurückhaltend. Er sagt, das alles beeindruckt euch, nicht wahr? Das macht euch auch Eindruck. Und Jesus scheint von diesem Wunderwerk nicht besonders beeindruckt zu sein. Jesus beschäftigt etwas ganz anderes. Ich versichere euch, sagt er, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben, es wird alles zerstört werden. Was hier so felsenfest zu stehen scheint, das wird komplett zerstört werden. Was sie jetzt bewundert, das wird einfach mal radikal weg sein. Kein Stein wird mehr auf dem anderen sein, obwohl ihr euch das jetzt wohl kaum vorstellen könnt. Nicht einmal das Heiligtum des Schöpfers dieser Welt, das ihm gebaut wurde, wird Bestand haben. Und so kam es dann auch im Jahr 64 nach Christus, wurde die Tempelanlage fertiggestellt. Und bereits 70 nach Christus, 6 Jahre nach der Fertigstellung, wurde alles schon bereits zerstört. Tempel verbrannt. Alles kaputt. Und diese Katastrophe, die sehen wir noch bis heute. Denn dort, wo der Tempel stehen müsste in Jerusalem, dort steht jetzt eine Moschee. Alles weg. 6 Jahre ist der Tempel fertiggestellt gestanden und schon wurde er zerstört. Erstaunlicherweise haben die Jünger diesmal begriffen, was Jesus ihnen damit sagen wollte, sonst waren sie ja tendenziell eher begriffsstutzig. Aber da hatten sie es begriffen. Sie verstanden, dass Jesus ihnen damit sagte, dass eine neue Zeit anbrechen wird. In jener Zeit wird das, was in dieser Welt so bewundernswert und als Errungenschaft gilt, entstanden ist, keinen ewigen Bestand haben. Und das beschäftigte nun die Jünger. Und sie liefen auf den Ölberg, und als sie dort angekommen waren, dann konnten sie es nicht verklemmen, dann wollten sie etwas Genaueres darüber wissen. Und sie sagen Jesus, sag uns doch, wann wird das geschehen? Und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Sie wussten also Bescheid, dass die Zeit kommen wird, dass diese Welt ein Ende haben wird. Das ist schon mal anerkennenswert. Sie wussten offensichtlich, dass diese sichtbare Welt verschwinden wird. Und hier können wir von den Jüngern viel lernen. Sie haben grundsätzlich akzeptiert, dass dieser wunderschöne Tempel einmal zerstört werden wird, dass die Zeit kommen wird, wo alles, was sichtbar ist, ein Ende finden wird. Sie akzeptierten die Vorläufigkeit des Lebens auf dieser Erde. Ich finde das grundsätzlich eine gesunde und gute Grundhaltung. Denn egal, was wir in dieser Welt machen, es steht in Bezug zum Reich Gottes, nicht für die Ewigkeit. Wenn ich mir ein Haus baue, und was ich auch durchaus machen darf, aber ich muss doch wissen, dass dieses Haus nicht für die Ewigkeit ist. Das muss man auch den Schweizern sagen, weil die bauen immer für die Ewigkeit. Die meinen immer, man könne alles für die Ewigkeit machen. Deshalb sind bei uns die Baukosten so hoch. Ich habe nichts gegen gute Bauten, aber es ist nicht für die Ewigkeit. Der Tag wird kommen, an dem dieses Haus, das ich gebaut habe und das ich viel investiert habe, zerfällt und zerstört wird, selbst wenn ich davor stehe und das nicht glauben kann. Es wird der Tag kommen. Und wenn ich einen Beruf erlerne, muss ich mir im Klaren sein, dass das nicht für die Ewigkeit ist, sondern höchstens, wenn ich Glück habe, bis zu meiner Pensionierung, wenn sich mein Beruf nicht verändert. James Dobson hat in seinem College das ehrgeizige Ziel, die Tennismeisterschaft zu gewinnen, und als er sie gewann, war er unglaublich stolz. Und diese Trophäe, dieser Pokal kam dann in diesen Schrank, in den Trophäenschrank dieses Colleges. Und er war natürlich stolz, jedes Mal, wenn er dort vorbeilief, das habe ich gemacht und das ist mein Pokal und das habe ich geschafft für das College. Jahre später bekam er seinen Pokal mit der Post zugesandt. Man hat ihn nach der Renovierung des Colleges im Müll gefunden. James Dobson sagt dazu: Wenn nur genügend Zeit vergeht, werden alle Pokale von irgendjemand anderem in den Müll geworfen. Irgendwann. Alles, was in dieser Welt erschaffen wird und im Moment sehr wichtig und bedeutungsvoll scheint und vielleicht auch ist für diesen Moment, wird früher oder später verblassen. Als Christen sollte uns das zu jeder Zeit klar sein. Und offensichtlich war das den Jüngern in diesem Moment klar. Nun, die Jünger wollten wissen, welche Zeichen das Ende der Welt ankündigen. Und Jesus erklärt ihnen jetzt zum einen, dass sich Irrlehren verbreiten werden. Das ist uns ja auch bekannt. Menschen behaupten, sie seien der Messias oder sie hätten ihn gesehen. Und Jesus sagt, sie sollen sich davon nicht beeinflussen lassen, nicht ablenken lassen. Und ein anderer Bereich, auf den ich jetzt eingehen möchte, ist, dass Jesus Folgendes sagt: Ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Ihr werdet erleben, dass Kriege stattfinden, von denen ihr hört, und ihr werdet erleben, dass Kriegsgefahr droht. Dass ihr sogar selbst irgendwo lebt, wo euch Kriegsgefahr droht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Wie aktuell das ist, muss ich nicht besonders erklären. Überall auf dieser Welt gibt es Kriege. Kriege, bei denen Volksgruppen gegeneinander kämpfen. Kriegshandlungen, bei denen sich Nationen zusammenschließen, um gegen eine feindliche Nation zu kämpfen. Und leider ziehen sich die Kriege durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Wir Menschen scheinen trotz großer Institutionen wie der UNO, die sich eigentlich dem Frieden verschrieben hat, nicht in der Lage zu sein, Frieden zu halten, geschweige Frieden zu schaffen. Muss ich überlegen, die UNO wurde geschaffen mit diesem Ziel, in der Welt Frieden zu schaffen. Was haben wir? Ein Krieg nach dem anderen. Da schließen sich die Nationen zusammen mit dem Ziel, Frieden zu schaffen. Sie diskutieren und versuchen, Frieden zu schaffen. Was haben wir? Wir haben Krieg und wir haben Massaker und man sieht zu, Ruanda. Auch schon vergessen. Da wurden einfach Menschen abgeschlachtet und UNO-Leute wurden aus dem Land abgezogen. da haben wir Menschen wirklich geschlachtet. Wir sind nicht in der Lage, selbst mit so großen Institutionen, selbst wenn alle Einsitz haben. Und auch andere Zeichen weisen auf das Ende hin. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Einmal da, einmal dort. Wir wissen, in Burma ist das neueste Erdbeben, auch Thailand in Mitleidenschaft gezogen wird. An die Hungersnöte haben wir uns leider schon gewöhnt. Aber die Erdbeben, wenn sie stark sind, rufen bei uns auch noch eine gewisse Erschütterung hervor, bis wieder andere Nachrichten das Elend in den Hintergrund drängen. Doch im Moment scheinen die Beben sich zu häufen. Was sollen wir angesichts dieser Not tun? Natürlich sollen wir helfen, wo wir können. Aber das wird immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Aber wenn wir Gutes tun können, dann sollen wir das tun, das ist keine Frage. Doch Jesus sagt seinen Jüngern nicht, sie sollen in diese Gebiete eilen und dort erste Hilfe leisten. Das war damals gar nicht möglich, gar nicht denkbar. Nein, Jesus sagt, lasst euch dadurch nicht erschrecken. Lasst euch nicht durcheinander bringen. Das, was geschieht, soll euer Leben nicht lähmen. Ihr könnt daran eh nichts ändern, denn es muss so kommen. Es muss so kommen. Aber das Ende ist es noch nicht. Es muss so kommen. Nehmt es hin als eine Tatsache, die sich von euch nicht ändern lässt. Es muss so kommen. Was ist denn das, was geschieht, wenn irgendetwas passiert? Irgendetwas, ein Unglück passiert. Alle diskutieren, wie man das verhindern kann. Das ist keine schlechte Diskussion, aber es erweckt immer den Eindruck, wie wenn das alles machbar wäre. Und jedes Mal merken wir, dass es nicht machbar ist. Die absolute Sicherheit ist nicht zu schaffen. Es geht einfach nicht. Es muss so kommen. Das ist der Lauf dieser Welt. Jesus gibt uns nicht einmal eine Erklärung dafür, warum das so kommen muss. Ich weiß nicht, ob das die Jünger damals überhaupt interessierte. Heute jedoch interessiert uns das. Wir möchten gern wissen, warum das denn so sein muss. Die Aussage von Jesus ist für viele schwer zu ertragen. Warum, fragen wir, Jesus, warum? Warum muss es denn kommen? Das interessiert uns. Jesus beantwortet diese Frage nicht. So, wie sie uns gefallen würde. Würde er nämlich sagen, das sind die Gerichte Gottes, dann würden wir denken, dass die Menschen, die von solchen Katastrophen betroffen sind, die schlechteren Menschen sind als wir, die davor verschont werden. Und das wäre eben eine falsche Schlussfolgerung. So einfach ist das Leben nicht und so einfach ist die Welt nicht. Es soll uns genügen zu wissen, dass es so kommen muss. Mit anderen Worten, Gott hat alles im Griff, nichts ist ihm entglitten. Das will Jesus hier sagen. Ihr müsst nicht durcheinander kommen. Gott ist nichts entglitten. Er hat die Kontrolle über all dem. Wir müssen uns durch diese Geschehen nicht verunsichern lassen. Wir müssen nicht daran zweifeln, ob es angesichts dieser Katastrophe einen Gott gibt. Das ist ja die erste Frage, die bei vielen Leuten kommt. Ja, kann es denn einen Gott geben, wenn es so einen riesen Tsunami gibt, wenn so viele Menschen sterben? Kann es einen Gott geben, wenn es so schreckliche Erdbeben gibt? Jesus sagt, jawohl, es gibt einen Gott. Und das, was hier geschieht, muss so kommen, wie es kommt. Da kann der Mensch nichts dran machen. Die Erde schüttelt. Das kann der Mensch im Normalfall nicht beeinflussen, außer er macht Bohrungen am falschen Ort. Dann kann auch mal was passieren, so wie in Basel. Aber nicht ein großes Erdbeben wird der Mensch nicht auslösen können. Es gibt einen Gott, sagt Jesus. Gott behält die Übersicht. Es muss so geschehen und Gott wird die Welt trotz und durch diese Katastrophen hindurch zum Ziel führen. Gott wird die, die ihn verehren, in die neue Welt bringen. Keine Angst, keine Bedenken. Gott ist in der Kontrolle. Er behält die Kontrolle. Und eines ist auch klar, was Jesus sagt. Der Weg bis zur Wiederkunft von Jesus und dem Ende der Welt, nachdem ihn die Jünger fragen, ist ein schmerzhafter Weg für die Menschen und für die Welt. Ist ein schmerzhafter Weg. Und wer die Offenbarung kennt, der weiß, wie schlimm, dass es noch kommen wird. Wenn Jesus seinen Jüngern so etwas sagt, dann will er uns damit helfen, dass wir, wenn das eintrifft, was er sagt, dass wir uns nicht verwirren lassen und orientierungslos diesen Geschehnissen ausgeliefert sind, sondern dass wir Jesus weiterhin vertrauen. Dass wir vertrauen, dass Gott die Kontrolle behält. Dass das, was hier auf dieser Erde geschieht, und sei es noch so verrückt, nie Gott irgendwie für ihn ein Problem ist, dass die ganze Welt zum Ziel zu führen. Jesus sagte den Jüngern das einmal so: Ich sage euch das alles, bevor es eintrifft, damit ihr, wenn es dann geschieht, glaubt. Damit ihr dann glaubt. Nicht, dass ihr dann sagt, ja, wo ist jetzt Gott? Ja, warum lässt jetzt Gott das zu? Sondern, dass ihr glaubt. Was heißt Glaube hier jetzt ganz konkret? Glaube heißt ganz konkret, dass ich weiß, Jesus sagt, es muss so geschehen. Lasst euch nicht einschüchtern dadurch. Wir können die Welt durch Jammern und Gott in Frage stellen nicht ändern. Wir sollen festhalten an unserem Glauben und uns nicht erschüttern lassen. Denn das, wie es kommt, ist nicht abzuwenden von uns. Und was Jesus hier beschreibt, ist für Bibelkenner nichts Neues. Wir können sogar mit eigenen Augen die Erfüllung dieser Aussagen beobachten. Mehrfach hat sich die Geschichte wiederholt. Wie gesagt, 70 nach Christus wurde der Tempel wirklich radikal zerstört. Und Hungersnöte und Erdbeben gab es ja zu jener Zeit auch schon viele. Ganze Landstriche wurden schon zerstört durch Erdbeben, Kleinasien und so weiter. So könnte man doch meinen, und das ist eigentlich die Frage, die uns dann eigentlich kommen müsste, es ist das schon fast 2000 Jahre her, eigentlich müsste ja Jesus schon lange hier sein. Weil es gab schon dermaßen viele Kriege, dermaßen viele Hungersnöte, dermaßen viele Vulkanausbrüche. Da gibt es ja viele bekannte, auch in der Geschichte, Vulkanausbrüche, die ganze Landstriche zerstörte. Dann gibt es viele Erdbeben, große Erdbeben. Das ist ja nichts Neues. Und das hat es über all die Jahrhunderte gegeben, da müsste man sagen, eigentlich müsste Jesus schon lange da sein. Eigentlich müsste ja das Ende schon lange da sein. Doch Jesus sagt seinen Jüngern, doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn der Geburtswehen. Es ist der Anfang der Zeichenfolge, die bis jetzt seinen Fortlauf nimmt. Und nun gibt es immer wieder Christen, die die Überzeugung sind, dass die Welt immer schlimmer wird. Und zwar linear schlimmer. Man spricht immer von der Endzeit. Bei den einen hat die Endzeit ja erst begonnen beim letzten Erdbeben, aber die Endzeit hat begonnen mit der Auferstehung von Christus. Da hat biblisch gesehen die Endzeit begonnen. Und jetzt gibt es viele Christen, die erwecken den Eindruck, dass die Endzeit sich linear fortbewegt. So, je nachdem, ob man es aufwärts oder abwärts. Einfach linear. Immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Aber es ist nicht so. Das ist eine falsche Sicht. Es stimmt einfach nicht. Weil wenn das immer so wäre, dann würde ja immer, immer, überall, immer, immer, immer alles schlimmer. Linear. Dann gäbe es ja nie eine Besserung. Das ist falsch. In meinen Augen. Jesus selbst gibt uns nämlich hier eine wichtige Bemerkung als Hinweis, um zu verstehen, wie sich die Endzeit und wie sich die Zeichen entwickeln. Er sagt, es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Also Jesus schlüsselt das auf, wie sich Endzeit entwickelt, nämlich wie Geburtswehen. Und da ich jetzt nun keine Frau bin und euch von Geburtswehen erzählen kann, ich könnte zwar schon, ich bin ja neben dran gesessen, ein bisschen Ahnung habe ich auch, aber ich habe die Kathrin gefragt, sie könnte uns mal was erzählen zu den Geburtswehen, wie das funktioniert. Und für die Frauen, die jetzt halt in Erwartung sind, ist das auch gleichzeitig eine gute Vorbereitung. Also zuerst einmal, wie viele Kinder hast du geboren?
Vier.
Vier Kinder, also vier Phasen. Jetzt geht's. Vier Phasen. Und wie fängt das an? Wie ist jetzt die erste Geburtswehe? Wie merkt man das?
Also, ja, ist unterschiedlich. Man kriegt einmal ein bisschen einen harten Bauch, es zieht und zuckt, ein bisschen da hinten, ein bisschen da vorne. Ja. Es sind Schmerzen, aber erträglich.
Ja, das freut man, wenn es erträglich ist. Die ersten sind erträglich. Und dann, wenn fängt es an, unerträglich werden?
Das ist unterschiedlich. Also, ich habe vier Geburten gehabt, es war bei jeder anders gewesen. Sie werden stärker. Man hat am Anfang ziemlich lange Pausen dazwischen. Man kann noch ein bisschen spazieren, bis wieder mal eine kommt. Und dann irgendwann merkt man, es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr stehen. Ich muss mir eine Position suchen, wo für mich der Schmerz erträglich ist.
Also dann gibt es eine Geburtswehe, dann gibt es eine Pause, gibt es eine Geburtswehe, gibt es eine Pause, gibt es eine Geburtswehe, Pause. Und dann gibt es Geburtswehe, Geburtswehe, Geburtswehe.
Pausen werden einfach immer kürzer und die Schmerzen immer stärker. Heute hat man medizinisch Mittel dagegen. Man kann sich betäuben lassen, dass man es nicht mehr spürt, was ich nicht empfehle.
Wenn weiss man denn, wenn die Wehen ist, wo das Kind kommt?
Also die Abstände werden ganz kurz. Man hat einfach wirklich das Gefühl, es verjagt einem den Bauch. Ich habe das Gefühl gehabt, es so unterhalb von der Rippe existiert nichts mehr. Es tut nur noch weh. Und ja, man hat keine Pause mehr dazwischen. Ja. Also man hat vielleicht Minuten, wo man normal schnaufen kann.
Aber wenn die Wehen angefangen hat, hast du gewusst, das ist das Ziel, was kommt?
Das Kind? Ja, also nein, man hat so drei oder vier Mal, wo man das Gefühl hat, jetzt könnte es kommen, jetzt. Nochmal durchschnaufen, nochmal pressen, nochmal.
Gut, also danke vielmals. Jetzt haben wir mal noch eine Einführung. Eine einführige Geburtswehe. Ist auch für die Männer mal gut, wenn sie das wieder mal hören. Also, man sieht die Wehen. Da gibt es eine Anspannung und eine Lockerung. Und eine Pause. Und es ist interessant, dass Jesus dieses Bild verwendet von den Geburtswehen, um zu beschreiben, wie sich die Zeichen entwickeln. Da gibt es also eine Anspannung, zum Beispiel eine Häufung von Hungersnöten, von Kriegen, von Erdbeben und weiß ich was allem. Und dann kann sich diese Geburtswehe wieder lösen und es kann wieder eine Pause eintreten. Und von daher können wir nie wissen, wann quasi diese Wehe kommt. Die Presswehe nennt man das ja, die letzte Wehe, wo man presst und das Kind kommt raus. Also die Presswehe ist dann quasi die Wehe, wo man dann, also ich weiß noch, als bei der die Hebamme schrie, pressen, pressen, die hat dann das irgendwann mal gemerkt, jetzt ist dann die Wehe, wo man pressen muss. Und wenn dann das Kind kommt, heißt das, dann kommt das Ende der Welt, dann kommt Jesus. Und wir wissen das nicht. wann diese letzte Wehe ist. Eines, was wir wissen, ist das, was jetzt geschieht, bestimmt eine Wehe ist, eine Geburtswehe im endzeitlichen Sinn. Garantiert, diese Häufung, diese Steigerung, diese Dramatik. Aber wir wissen nicht, ob das jetzt diese letzte Geburtswehe ist, wo am Ende, wo eben das Ende bevorsteht. So bewegt sich endzeitliches Geschehen. So ist das Konzept, so hat es Jesus uns gelernt. Und Jesus sagt, dass das, was in dieser Welt an schrecklichen Ereignissen geschieht, dass das so geschehen muss. Gott hat alles unter Kontrolle. Und wir sollen uns nicht einschüchtern lassen. Wir sollen über diese Entwicklung nicht erschrecken. Wir sollen nicht Gott in Frage stellen, ob es ihn gibt. Wir sollen erkennen, dass das Geburtswehen sind. Wir sollen erkennen, dass das mit der Entwicklung zu tun hat, dass das auf ein Ziel hinführt, auch wenn es schmerzhaft ist. Aber es führt zum Ziel hin, nämlich zum Ende der Welt, zur Neuschaffung der neuen Erde und des neuen Himmels. Und die Geschehen sollen uns daran erinnern, dass wir auf unseren Herrn Jesus Christus warten. Und die Menschen, die Jesus nicht kennen, sollen daran erinnert werden, wie vergänglich alles ist. Und wie unbeständig, was wir für beständig hielten. Dass der Mensch sich die absolute Sicherheit nicht schaffen kann, obwohl wir das immer wieder wollen. Wir sollen uns dessen bewusst sein, dass der Tag immer näher kommt. Der Tag, der großartige Tag, wenn Jesus sichtbar in Erscheinung tritt. Und in dem Zusammenhang sagt Jesus seinen Jüngern im Lukas-Evangelium, wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Und jetzt wohl bemerkt, Jesus hat das seinen Jüngern gesagt vor 2000 Jahren und hat ihnen schon gesagt, schaut auf. Jetzt können wir doch nicht so tun, wie wenn all das geschieht, dass wir dann nicht aufschauen sollen. Wenn schon die Jünger sich quasi auf Gott schauen, das heißt ihm vertrauen, auf ihn schauen, sich nicht einschüchtern lassen, Mut fassen, dann sollen wir doch das heute erst recht tun. Denn die Geburtswehen sind fortgeschritten. Sicher sind sie fortgeschritten in diesen 2000 Jahren. Es ist gut, wenn wir diese schrecklichen Ereignisse zum Anlass nehmen, uns daran zu erinnern, wo unser Lebensziel eigentlich ist. Uns daran zu erinnern, dass einmal wir vielleicht das noch erleben, wir hier, vielleicht auch nicht. Aber vielleicht einmal werden wir erleben, dass es die letzte, die Presswehe ist. Das ist möglich. Es ist nicht linear. Es ist eben wie Geburtswehen. Und es kann sein, dass sich das jetzt wieder entspannt, dass es eine gewisse Pause gibt und dann plötzlich alles wieder zunimmt, Kriege, Erdbeben, Vulkane und so weiter. Die Erfüllung unseres Lebens liegt eben nicht in dieser Welt. Sie liegt einzig und allein in Jesus, unserem Erlöser. Und alles, was geschieht, soll uns dazu führen, aufzuschauen zu ihm und ihm zu vertrauen. Zu vertrauen, dass er alles ans Ziel führen wird. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, für das, was du deinen Jüngern gesagt hast, was für uns auch hilfreich ist. Wir scheinen in einer so sicheren Welt zu leben, auch hier in der Schweiz. Im Grunde befürchten wir gar kein Erdbeben. Wenn wir das hören, dass vor Hunderten von Jahren sowas mal gegeben hat, denken wir, ja, das war's dann. Aber egal, wo es geschieht, für Menschen, die davon betroffen sind, ist es eine Riesenkatastrophe. Auch die Kriege, die Unruhen, Menschen, die ungerecht behandelt werden. Ja, Herr, wir sehen, dass sich der Lauf der Welt schmerzhaft entwickelt und sichtbar macht, was Sünde angerichtet hat. Und ich danke dir, Herr Jesus, für dieses hilfreiche Bild der Geburtswehen, die uns helfen können, das, was sich ereignet in unserer Welt, zu verstehen. Und dass wir auch wissen dürfen, dass nichts vor dir außer Kontrolle gerät. Und dass alles, was du versprochen hast, alles, was du gesagt hast, was kommen wird, wird eintreffen. Du wirst alles zum Ziel führen. Und so danken wir dir für diese Hoffnung. Und hilf, dass wir uns nicht einfach durcheinander bringen lassen, auch durch Zweifel, sondern dass wir aufsehen zu dir, im Wissen, dass du alles in deiner Hand hältst und dass du uns ans Ziel bringen wirst, egal ob wir selber von einem Erdbeben betroffen sind oder nicht, ob wir selber von Kriegen betroffen sind oder nicht. Du wirst deine Kinder zum Ziel bringen. Ich danke dir dafür. Amen.